Viele Menschen glauben, so wie das heute ist, dass Menschen über Menschen herrschen. Das sei immer so gewesen, sei also völlig normal. Aber das ist nicht so. Die Menschen, von denen wir abstammen, also unsere Gattung, unsere Urgroßmütter und Väter, diese Menschheit, diese Gattung ist ungefähr 50.000 Jahre alt. Und Herrschaft von Menschen über Menschen ist maximal 10.000 Jahre jung. Das heißt, 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte waren ohne Herrschaft, waren ohne Krieg, waren ohne Anfeindungen, ohne Fehden, Überfälle und dergleichen. Oder anders gesagt, es gibt über diese Zeit, also das ist ja die Steinzeit der Menschen, wenn man so will, vor 50.000 Jahren, gibt es Tausende, Abertausende von Funden. Höhlenmalereien, Skulpturen, Jagdwaffen, alles was man so hat. Tausende, Abertausende. Nicht einer dieser Funde zeigt Gewalt von Menschen gegen Gewalt an. Im Gegenteil. Es sind alles Zeichen des Friedens. Zeichen zum Beispiel der Verehrung der Frau. Dass man sieht, Frauen und Männer waren gemeinsam auf der Jagd. Frauen und Männer haben alles zusammengetan, aber die Männer haben eben auch erkannt, dass die Frauen es sind, die die Kinder bekommen und dass ihnen eine besondere Ehre und Verehrung gebührt. Das zeigen alle diese Bilder. Und irgendwann ist diese Zeit umgekippt, so könnte man sagen. Oder erst noch einmal, warum? Warum waren wir Menschen in dieser frühen Zeit so erfolgreich? Obwohl es da eine Eiszeit gab, die sogenannte Würmeiszeit. Es war sehr kalt in Europa. Warum starben die Neandertaler aus und unsere Gattung nicht? Deswegen, weil wir zusammenhielten. Deswegen, weil unsere Sippen, unsere Gruppen miteinander arbeiteten und weil sie das Werk, die Gaben des jeweils anderen förderten, anerkannten und austauschten. Man nennt das einen Kooperationsvorteil. Kooperation heißt, man arbeitet zusammen, man wirkt zusammen. Und dieser Kooperationsvorteil, der hat es mit sich gebracht, dass unsere Gattung über diese ersten 40.000 Jahre ja, sich weiter und weiter und weiter entwickeln konnte. Friedlich, auf eine wunderbare Art und Weise. Dann passierte irgendwann auf der Welt etwas Schreckliches, dass irgendwo Gewalt angewendet wurde. Und im dritten Jahrtausend vor Christus entstanden dann die ersten Weltreiche. Und von da an wurde alles anders. Jetzt herrschten Menschen über Menschen. Jetzt wurden Kriege geführt. Jetzt wurden Menschen, die gefangen genommen wurden, nicht einfach umgebracht, sondern versklavt. Und mit diesen Sklaven wurden Straßen gebaut, Städte gebaut, Pyramiden. Es entstehen die sogenannten Hochkulturen. Dabei waren es eigentlich verbrecherische Unterdrückungskulturen. Die Sumerer, die Ägypter und eben schließlich die Römer. In diese Zeit hinein wurde ja Jesus geboren. Und wir rechnen eine neue Zeit mit der Geburt von Christus. Wir sagen, das ist das Jahr Null. Aber es ist mitten im Römischen Reich. Kaiser Augustus ist der mächtigste Kaiser überhaupt. Rom florierte. Rom war eine Militärmacht bis rauf nach was heute Großbritannien ist, Briten. Und der ganze Mittelmeerraum war militärisch belagert von Rom. Menschen wurden versklavt, es gab einen Sklavenhandel und es gab auch die römischen Familien. Es gab überhaupt auch Familien. Und die Herrschenden, die wussten genau, wir können uns nur helfen, wenn das, was wir tun, nämlich Herrschaft ausüben, auch im Kleinen geschieht. Also eben auch unter den Menschen da unten. Und so hat man sich ein System einfallen lassen, zu sagen, die Weltordnung ist so, dass die Götter ganz oben sind. Dann kommen Halbgötter. Dann kommen Kaiser und die Könige. Und dann natürlich alle Männer, alle Militärs. Dann die Familien. Da ist das Oberhaupt der Mann. Dann kommt die Frau. Dann kommt lange nichts und dann die Kinder. Seht ihr? Diese Abfolge, diese Abstufung ist Herrschaft, wenn man so will, im Großen und im Kleinen. Und so werden alle Kinder in diesen Herrschaftssystemen aufgezogen und es ist für sie völlig normal, dass es immer Leute gibt, die oben sind und andere, die unten sind. Schließlich haben sie das ja von Kindesbeinen an gelernt. Und dass die Männer mehr wert sind als die Frauen. Auch das sollten sie von Kindesbeinen an gleich lernen. Und die Bedeutung des Militärs, der militärischen Macht. Auch das sollten sie lernen. Und in diese Zeit hinein kommt Christus. Und der ist ein Friedensbote. Der sagt den Leuten ganz klar, Rom ist so mächtig, alleine militärisch gesehen, im Nachbarland sind 5 Legionen stationiert. Niemals kommen wir gegen die an. Aber was wir können, und das habe ich euch gerade vorgelesen, das können wir im Kleinen tun. Ihr wisst, sagt Jesus zu seinen Freunden, ihr wisst, dass die Herrschenden ihre Völker niederhalten. Aber so soll es unter euch nicht sein. Bei euch soll es so sein, dass der, der was sein will, ein Diener sein soll. Dass ihr euch gegenseitig dienen, untereinander helfen soll. Und keiner soll über den anderen herrschen. Er will damit sagen, wir kommen nicht gegen Rom an und sollen das auch. Lass uns die Steuern bezahlen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber Gott, was Gottes ist. Und das heißt eben auch, den Nächsten, so wie wir gerade gesungen haben, den Nächsten zu lieben. Und wer das nicht tut, der liebt auch nicht Gott. Und so war für Jesus klar, das ist immer eins. Das Göttliche und der Nächste. Der Mensch in unserer Nähe, der zu uns gehört. Bei uns soll es nicht so sein. Dann wird Jesus gekreuzigt, auf brutale Art und Weise, völlig unschuldig. Judas verrät ihn, verzweifelt stürzt er sich selber in den Tod. Und kurz nach Jesu Tod wird ein Jünger nachgewählt. Er heißt Matthias, dann sind es wieder 12. So beginnt auch die Apostelgeschichte. Denn mit dem Tod von Jesus ist eben nicht alles vorbei. Zum ersten Mal treten in der bedeutenden Geschichte oder in der Geschichte von bedeutenden Geschichten, zum ersten Mal also treten in der Weltgeschichte Frauen auf den Plan. Und das sind die Frauen, die wir die Osterfrauen nennen, die den Mut haben, in dieses Grab zu gehen und sehen, es ist leer und spüren eine Kraft, eine Engelskraft, die ihnen mitteilt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er hat euch doch gesagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Geht dahin, wo er lebt, nach Galiläa. Ihr werdet ihn finden. Und diese mutigen Frauen, die gehen zu den Männern, sie gehen zu Petrus und all den anderen, den Jüngern eben, das waren ja nun mal Männer, die das gar nicht erst geglaubt haben, aber schließlich dann doch mit den Frauen gemeinsam die erste christliche Gemeinde im Untergrund in Jerusalem gegründet haben. Unter dem Motto, er lebt. Christus lebt. Und mit ihm leben wir weiter. Und wir werden alles das, was er uns verkündet hat, in seinen Geschichten, in seinen Gleichnissen, auch in diesen Worten, das nicht beherrscht werden soll, das werden wir jetzt leben. Lebendig leben. Und das wurde immer mehr zu einer Art Modell. Immer mehr Menschen im Römischen Reich spürten, da gibt es eine Alternative. Wir können uns nicht gegen Rom auflehnen, da verlieren wir. Aber wir können das Neue miteinander tun. Und so bildeten sie Gemeinden. Einer von denen, der da ganz engagiert war, der hieß eigentlich Saulus und war ein Römer. Und dieser Saulus hatte ein Bekehrungserlebnis. Er hörte auf einmal eine göttliche Stimme, die sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er hat gespürt, da gibt es was anderes als das, was ich tun muss. Ich muss nicht diese Christen verfolgen und töten. Die wurden dann gesteinigt oder sie wurden nach Rom verschleppt, ins Kolosseum und dann im Zirkus vor die Löwen geworfen, wo sie lebendigen Leibes gefressen wurden. Das tue ich nicht mehr, sagte dieser Saul. Und so wurde aus Saulus ein Paulus. Und Paulus war einer der aktivsten dann von den Missionaren, also all diesen, die die Gemeinden gründeten und das verkündeten, was Jesus wollte. Und er hat eine Gemeinde nach der anderen gegründet. Drei große Missionsreisen sind bekannt. Er kommt schließlich sogar nach Europa, nach Griechenland und gründet dort die Gemeinden. Zum Beispiel in Thessaloniki oder auch in Korinth. Deswegen gibt es die Briefe von diesem Paulus. Die schreibt er an diese Gemeinde. Darum heißt ein Brief, Brief an die Römer. Das war die, sogar in Rom gab es eine sehr mutige christliche Gemeinde. Oder den Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth. Oder Thessalonicher Brief, dem Brief an die Thessalonicher in Thessalonich, einer griechischen Stadt. Wir wissen, dass dieser Brief im Jahr 50 oder 51 geschrieben wurde. Wir wissen das aus archäologischen Gründen, das will ich jetzt nicht näher erklären. Aber in der Bibel, also im Neuen Testament, ist es so gesehen geschrieben worden noch vor dem Markus-Evangelium. Wenn Markus um 70 geschrieben wurde, Jesus ist etwa 35 gekreuzigt worden, dann hat Paulus noch vorher geschrieben. Die Kirche, die kirchlichen Gemeinden wurden immer mehr und größer. Überall im Römischen Reich entstanden, schossen wie Pilze aus dem Boden. Aber mit der Zeit eigneten sich auch reiche, Herrschende diesen Glauben an. Und schließlich auch der Kaiser Konstantin. Und damit wird die Kirche Staatskirche. Und das Papsttum, verschmolzen mit dem Staat, wird zu einer Machtinstanz. Jetzt werden aus diesen Gemeinden nach und nach wieder Gruppierungen unter der Fuchtel des Kaisers und des Papstes. Es entsteht sogar Herrschaft in und unter den Gemeinden. So ist es zu erklären, dass später in unser Neues Testament Aussagen hineingeschrieben worden sind, die gar nicht von Jesus und im Übrigen auch im Wesentlichen nicht von Paulus kommen. Wir haben keine original griechische Bibel. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben, weil damals war die griechische Sprache die Sprache, die alle verstanden, wie heute Englisch. So hat man das auf Griechisch geschrieben. Wir haben nur Abschriften von Abschriften. Die älteste komplette Bibel, die wir haben, als hebräische Handschrift, ist im 4. Jahrhundert entstanden. Nun lernen wir im Theologiestudium, mit diesen Texten umzugehen, und wir wissen, was man macht, um herauszubekommen, was stand da denn wirklich und was wurde verändert. Und man kann tatsächlich sehen, wie in den alten Handschriften, also vom 4. Jahrhundert an, später im 5., im 6., im 7. Jahrhundert und nochmal wieder im 9. Jahrhundert, dann sehr wahrscheinlich Mönche, etwas ausgekratzt haben. Das war ja Pergament, nicht? Worauf geschrieben wurde. Und dann haben sie mit scharfen Klingen Buchstaben ausgekratzt, was verändert, was drüber geschrieben. Das können wir heute alles sehen. Wir können also unterscheiden zwischen Original und Fälschung. Da gibt es viele verschiedene Methoden. Und in dem Maße, wie die Kirche selber wieder Herrschaftsformen angenommen hat, also selber Staatskirche geworden ist, kommen auf einmal auch bestimmte Klänge hinein in die Kirche, wo es dann wieder heißt, der Mann ist das Oberhaupt der Kirche. Oder wir finden in einem Brief des benannten Paulus an die Korinther, erster, zwei Korintherbriefe geschrieben, im ersten Korintherbrief, einen Satz, der heißt, die Frau aber schweige in der Kirche. Das ist eine glatte Fälschung. Das hat er gar nicht geschrieben. Das wissen wir deswegen, weil er kurz vorher von den Prophetinnen im Gottesdienst gesprochen hat. Also den Frauen, die sprechen im Gottesdienst. Dann kann er nicht ein bisschen später schreiben, die Frau aber schweige in der Kirche. Man sieht daran, wie sehr deutlich und klar, wie nachträglich dann so etwas in den Text hineingeschrieben worden ist, um sowas wie die Unterdrückung der Frau biblisch zu festigen, zu manifestieren. Dann gibt es zwei Paulusbriefe, die gar nicht von Paulus kommen, die in seinem Namen später geschrieben worden sind. Das ist der Epheserbrief und der Kolosserbrief. Diese beiden Briefe stehen auch in der Bibel und man denkt, die sind von Paulus. Aber wir wissen, diese beiden Briefe sind viel später geschrieben worden. Und ausgerechnet in diesen viel später geschriebenen Briefen steht zum Schluss etwas von der Familienordnung. Und die soll so sein, steht da. Da ist Gott, dann kommt Christus, dann kommt der Mann, dann kommt die Frau und dann kommt das Kind. Seht ihr? So ist das, was ursprünglich gemeint war. Das, was Jesus uns verkündet hat. Jesus, der beispielsweise zwei Frauen aussucht, die eine heißt Maria, die andere Martha, und ist bei den beiden Frauen zu Gast. Und Martha macht den Haushalt und die bemüht sich so. Und die andere Maria, die diskutiert mit ihm. Und dann sagt er zu der Martha, ich finde das so schön, lieb von dir, dass du das alles tust. Aber die Maria hat das bessere Teil. Man sieht, wie er eben nicht sagt, die Frau soll Hausfrau sein. Er sieht die Frau als eine emanzipierte Frau, die mitredet. Oder dieser besagte Paulus schreibt am Ende des Römerbriefes, das ist ein bekanntester Brief, am Ende des Römerbriefes eine Botschaft an die Missionarinnen, an Phoebe, an Marie und an andere, also an Frauen, und bittet darum, dass sie besonders gefördert werden in ihrem Dienst als Christinnen, als Missionarinnen. Also nichts von wegen, die Frau schweige in der Kirche. Im Gegenteil, die Frau rede in der Kirche, sie missioniere, sie tue etwas. Aber, wie gesagt, Die Kirche wird Staatskirche mit Konstantin, mit Kaiser Konstantin. In dem Maße ist es wieder eine Männerkirche. In dem Maße ist es eine Papstkirche. In dem Maße setzt sich das Zölibat durch. Weil, so wird das begründet, Paulus doch auch ein Junggeselle war. Und Paulus mal gesagt hat, wenn ihr mich fragt, ach, dann bleibt ruhig Junggesellen. Aber ich weiß schon, sagt er ganz ehrlich, dass ihr das ja nicht alle könnt, also könnt ihr auch ruhig heiraten. Und bei der Gelegenheit sagt er übrigens auch, so wie der Mann der Frau gehört, so gehört die Frau dem Mann. Also immerhin, nicht? Gleichberechtigung. Auch diese Töne gibt es bei ihm. Aber wohlgemerkt, es gibt auch die Veränderungen innerhalb der Bibel durch Fälschungen, durch Hinzufügungen und sie sind dann da. Wer das nicht weiß und liest, und ich weiß noch, als ich jung war, wurde eine solche Hausordnung mir auch regelrecht zugestellt. Die war vorne in dieser Bibel drin. Die Ordnung des Hauses. Gott, Christus, Vater, also der Mann, die Mutter und dann das Kind. Schön hierarchisch. Nicht? Das kleine Herrschaftsverhältnis soll das große spiegeln, damit das große funktioniert, damit die Kinder schon im Kleinen wissen, wo es lang geht. Da gibt es die da oben und da gibt es die da unten. Und ich als Kind bin erstmal ganz weit unten und habe eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Und die Frauen nehmen auch nicht so. Die Männer dann ja. Und wenn die Männer dann auch Militärs sind oder Offiziere oder Staatsleute sind, dann noch mehr. Und so hat jeder Betrieb, jede Fabrik, seine Vorarbeiter, seine Meister, seine Oberen, alles schön geordnet. Alles geordnet. Damit alles schön herrschaftsmäßig funktioniert. Aber erinnern wir uns, was Jesus sagt. So soll es unter euch nicht sein. Ihr sollt nicht übereinander herrschen. Ihr sollt euch lieben. Ihr sollt Freunde sein. Bei euch soll es so sein, dass einer eine für die andere, für den anderen da ist. Dass es ein wirklich gutes Miteinander gibt. Ich sage dies deshalb auch, weil es war ein großer Artikel in den Grafschafter Nachrichten über sogenannte freie Kirchen, weil es tatsächlich ja auch Auffassungen gibt in Kirchen, wo gesagt wird, es steht ja in der Bibel, dass der Mann der Chef sei in der Familie und dass sich die Frau unterzuordnen habe. Es steht ja in der Bibel, dass Homosexualität verurteilt wird. Aber es sind alles Dinge, die irgendwie später hineingekommen sind, die aber nichts zu tun haben mit Jesus Christus und mit dem eigentlichen Ursprung des Evangeliums. Das muss man natürlich wissen. Da ich es weiß und da ich es so gelernt habe, habe ich mit unserem Kreis in der Vorbereitung dieses heutigen Gottesdienstes, haben wir beschlossen, dass ich das einmal erklären soll. Und das habe ich hiermit getan. Ein bisschen andere Predigt, ein bisschen kompliziert vielleicht, aber einfach, wenn man sich einfach nur merkt, wir sind 50.000 Jahre alt und 40.000 Jahre davon waren frei und ohne Herrschaft. Und das ist auch unser Gedächtnis. Im Grunde ist der Mensch nämlich gut. Es gibt sogar ein Buch, das so heißt. Im Grunde gut. Und das glaube ich auch. Gott hat den Menschen gut geschaffen. Aber er hat sich an einer bestimmten Stelle in seiner Geschichte versündigt. Durch Herrschaft, durch Macht, durch Gewalt, durch Krieg, durch Folter und Verschleppung, durch Frauenunterdrückung. Und ein wenig davon ist später auch in die Bibel dann hineingebracht worden. Manchmal durch irgendwelche pfiffigen Oberen, durch Mönche, die es nicht besser wussten, die sich sagten, na so kann es ja nun auch nicht sein. Da müssen wir schon mal ein bisschen kratzen, ein paar Wörter verändern und dann wird es schon wieder richtig. Aber uns soll das nicht stören. Wir wissen ja, was da mal gestanden hat und was das Ursprüngliche ist. Wenn ihr mich also fragt, was ist der Weg der Kirche? Wohin sollen wir gehen? Wir hier in Lage, unsere Gemeinde in der Grafschaft, da wo viele Menschen austreten aus der Kirche, da wo der Glaube sich oft verliert. Wohin sollen wir gehen? Was sollen wir machen? Dann würde ich euch sagen, lasst uns schauen auf diese Zeit von Jesus, seiner Kreuzigung und Ostern, auf diese Osterfrau. Lasst uns schauen auf die allerersten Gemeinden, die es zu Abertausenden in den ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung gegeben hat im Römischen Reich. Unter widrigen Verfolgungsbedingungen die Gleichberechtigung von Kindern, von Frauen und Männern gelebt haben und eine gemeinsame Ökonomie vollbracht haben in Handwerk, im Ackerbau, im Handel, gemeinsam. Das müsste doch unser Ziel sein, unser Ansinnen. Das können wir in dieser Welt nicht alles umsetzen, weiß ich. Hat Jesus ja auch gesagt. In der Welt könnt ihr es nicht, aber unter euch doch, unter uns. Wir können doch sagen, hier bei uns in unserer Gemeinde ist niemand der Chef. Ich bin das zum Glück nicht. Ich bin nur der Redner. Chefinnen und Chefs, eigentlich haben wir die gar nicht. Aber wenn wir schon mal haben, selbst sagt er Chefinnen, aber haben wir ja auch nicht. Wir sind Frauen, Männer, Jugendliche inzwischen, also auch Kinder, die gemeinsam diese Gemeinde leiten. Und eigentlich seid ihr es. Und jeder gehört dazu. Zum Beispiel das Team für diese Abendkirche besteht aus 23. Die kommen natürlich nicht alle, aber jeder ist eingeladen. Tue ich heute auch noch einmal. Wir haben eine Internetgruppe und kommunizieren darin. Wir überlegen immer gemeinsam das Thema und ich bin dann beauftragt, darüber eine Ansprache zu halten. Und das habe ich jetzt mal getan. Ein bisschen anders als sonst. Hoffentlich habe ich euch nicht ein bisschen überfordert vielleicht. Wollte ich aber nicht. Ich wollte es einfach mal ein bisschen erklären. Amen. Jetzt können wir uns wieder ausruhen, weil Christoph dran ist.